Heute geht es um einen Arzt und um einen Patienten, der in ständiger Angst lebt. Der eine hat das Wissen, doch nicht die Mittel, um eine eigene Praxis zu führen. Der andere bringt das Geld und zieht sich dafür in die oberen Räume eines Hauses in einem angesehenen Stadtteil zurück. So entsteht eine Verbindung, von der beide zu profitieren scheinen. Doch dann taucht ein neuer Patient auf und bringt etwas ins Rollen, das sich nicht mehr aufhalten lässt. Ab diesem Moment gerät alles aus dem Gleichgewicht. Abonnier Crime Tales, Verbrechen im Nebel, damit du kein neues Holmes-Abenteuer verpasst. Los geht's mit Der Patient aus der Brook Street.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es gibt Fälle, die beginnen nicht mit einem Ereignis. Sie sind schon da, lange bevor man ihnen einen Namen geben kann. Sie zeigen sich nicht offen, sondern in kleinen Verschiebungen und in Gewohnheiten, die sich verändern. Damals hätte ich all das wohl kaum bemerkt. Heute weiß ich, dass wir es bereits mit der Sache aus der Brook Street zu tun hatten, noch ehe ihr eigentlicher Anfang sichtbar wurde. Das genaue Datum vermag ich nicht mehr anzugeben. Doch es muss gegen Ende jenes ersten Jahres gewesen sein, in dem Holmes und ich noch gemeinsam in der Baker Street wohnten. Es war ein wilder Oktobertag. Ich hatte mich den größten Teil des Tages im Haus gehalten. Meine Gesundheit war noch nicht stark genug für den scharfen Herbstwind. Holmes hingegen war seit Stunden in eines seiner chemischen Experimente vertieft, die ihn vollständig in Anspruch nahmen. Gegen Abend jedoch wurde diese Stille jäh unterbrochen. Ein Reagenzglas zerbarst mit scharfem Klang und Holmes fuhr mit einer ungeduldigen Bewegung auf.
Ein ganzer Tag verloren, Watson. Doch sehen Sie, die Sterne treten hervor und der Wind hat sich gelegt. Was sagen Sie zu einem Gang durch London?
Wenn Sie es wünschen, gern.
Auch mir kam dieser Vorschlag nun gelegen. So traten wir schließlich auf die Straße hinaus. Draußen lagen die Straßen noch feucht vom Regen und das Licht der Laternen brach sich matt im Pflaster. Holmes hatte seine Verstimmung bald abgestreift. Seine Bemerkungen gewannen wieder jene eigentümliche Mischung aus schärfster Beobachtung und rascher Folgerung, die mich stets zugleich belehrte und in Staunen versetzte. So streiften wir eine Zeit lang ohne bestimmtes Ziel durch die Straßen. Als wir schließlich in die Baker Street zurückkehrten, es mochte gegen 10 Uhr gewesen sein, fiel unser Blick sogleich auf eine Droschke, die vor unserer Tür hielt.
Ein Doktor. Ein praktischer Mediziner, wie ich sehe. Noch nicht lange niedergelassen, doch bereits mit einigem Betrieb. Vermutlich sucht ihr unseren Rat. Dann sind wir zur rechten Zeit zurückgekehrt.
Ein Arzt, ja. Aber all das schließen Sie allein aus der Droschke?
Sehen Sie genauer hin, Watson. Der Korb im Innern. Instrumente von guter Qualität, doch keineswegs neu. Sie sind häufig gebraucht worden. Ein Anfänger hätte sie nicht in diesem Zustand. Und ein Etablierter würde kaum selbst vorfahren.
Und die Eile?
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen. Und das Pferd steht noch angeschirrt. Er hat es eilig gehabt. Und er rechnet damit, nicht lange warten zu müssen.
Ich war damals bereits hinreichend mit Holmes' Methoden vertraut, um den Gang seiner Überlegungen zu verfolgen. Dass der Besucher tatsächlich unseretwegen gekommen war, bestätigte sich im nächsten Augenblick, als wir das Licht in unserem Fenster sahen. Wir traten ein, und kaum hatte sich die Tür hinter uns geschlossen, da erhob sich ein Mann vom Kamin. Er war noch jung, kaum über 34, und doch lag etwas Erschöpftes in seinem Gesicht, das ihn älter erscheinen ließ. Sandfarbene Backenbärte rahmten seine Züge, fein geschnitten und fast zu empfindsam für den Beruf, den er ausübte. Seine Hand, schmal, gepflegt, verriet eher den Gelehrten als den Chirurgen. Und sie lag nicht ganz ruhig. Die Kleidung war dunkel und schlicht, doch in seiner Haltung lag eine Spannung, die sich nicht verbergen ließ.
Guten Abend, Doktor. Ich freue mich, dass Sie nicht lange warten mussten.
Sie haben also mit meinem Kutscher gesprochen?
Nein, die Kerze auf dem Tisch zeigt mir, dass Sie noch nicht lange gewartet haben. Bitte, nehmen Sie wieder Platz. Womit kann ich Ihnen dienen?
Mein Name ist Dr. Percy Trevelyan. Ich wohne in der Brook Street, Nummer 403.
Sind Sie nicht der Verfasser jener Abhandlung über seltene nervöse Läsionen?
Er sah mich einen Augenblick lang an, als müsse er die Frage erst einordnen. Dann trat ihm eine leichte Röte ins Gesicht.
Sie kennen meine Arbeit. Dann sind Sie selbst vom Fach.
Ja, in gewissem Maße. Ich war als Chirurg beim Militär tätig.
Ah, mein eigentliches Fachgebiet waren stets die Nervenkrankheiten. Ich hätte mich gern ausschließlich Ihnen gewidmet. Doch ein junger Mann ist nicht immer in der Lage, seine Laufbahn frei zu wählen. Indessen komme ich damit bereits zu dem Anlass meines Besuches. In meinem Haus in der Brook Street haben sich in den letzten Tagen einige Vorgänge ereignet, die ich mir nicht erklären kann. Zunächst erschienen sie mir belanglos. Doch bald gewann alles eine Richtung, die mich ernstlich beunruhigte. Ich hielt es schließlich nicht mehr für ratsam, ohne Ihren Beistand zu bleiben.
Sie sind uns willkommen. Berichten Sie möglichst genau. Gerade das, was Ihnen nebensächlich erscheint, ist es oft nicht.
Ich habe zunächst gezögert, doch ich sehe, dass ich Ihnen nichts verschweigen darf. Sie müssen wissen, ich habe an der London University studiert und später dann im King's College Hospital gearbeitet. Mein besonderes Interesse galt den Nervenleiden, vor allem diesen merkwürdigen Zuständen völliger Starre, wie man sie bei der Katalepsie beobachtet. Für eine Arbeit auf diesem Gebiet wurde ich ausgezeichnet. Man sagte mir damals eine beachtliche Karriere voraus.
Er berichtete ruhig, ohne jeden Anflug von Eitelkeit.
Nur fehlte mir leider das nötige Kapital. Ein Spezialist, der etwas gelten will, sollte seine Praxis in der Gegend um Cavendish Square eröffnen. Doch die Mieten dort sind hoch, die Einrichtung kostspielig, noch dazu kommen Wagen, Pferd und Dienerschaft. Für mich war all das unerreichbar. Ich konnte daher nur hoffen, mit größter Sparsamkeit, vielleicht in 10 Jahren genügend Mittel beisammen zu haben, um den ersten Schritt zu wagen. Eines Morgens erschien ein Herr bei mir, ein Mann, den ich nicht kannte. Er nannte sich Blessington. Er setzte sich und kam ohne Umschweife zur Sache. Zunächst interessierte ihn, ob ich wirklich jener Percy Trevelyan sei, dem man eine glänzende Laufbahn voraussagte. Dann stellte er mir, mit einer Offenheit, die mich befremdete, eine Reihe von Fragen, ob ich Takt besäße, schlechte Gewohnheiten hätte oder ob ich trinke. Und schließlich, weshalb ich trotz meiner Fähigkeiten noch keine eigene Praxis führe.
Während ich ihm zuhörte, gewann ich mehr und mehr den Eindruck, dass hier weniger ein Gespräch geschildert wurde, als eine Art Prüfung.
Als ich ihm meine Lage erklärte, kam er ohne Zögern auf seinen Vorschlag. Er wolle mich in der Brook Street etablieren, nicht aus Menschenfreundlichkeit, wie er offen hinzufügte, sondern als Geldanlage. Er übernehme das Haus, die Einrichtung, die Dienerschaft, den gesamten Betrieb. Ich hätte nichts weiter zu tun, als im Sprechzimmer zu sitzen und die Patienten zu behandeln. Von den Einnahmen sollten 3/4 an ihn fallen und 1/4 bekäme ich. Bei seinen Ausführungen wurde mir deutlich, wie ungewöhnlich dieser Vorschlag gewesen sein musste. Er war in der Tat auf den ersten Blick vorteilhaft und doch lag etwas darin, das sich nur schwer einordnen ließ. So seltsam mir das alles auch erschien, ich willigte schließlich ein. Ich bezog das Haus in der Brook Street und eröffnete dort meine Praxis. Blessington nahm das obere Stockwerk für sich in Anspruch, als eine Art ständiger Hauspatient. Er gab an, ein schwaches Herz zu haben und auf ärztliche Aufsicht angewiesen zu sein.
Schon aus der Art, wie Trevelyan davon sprach, gewann ich den Eindruck, dass dieses Verhältnis von Anfang an unter einer eigentümlichen Spannung gestanden haben musste.
Jeden Abend kam er zu mir ins Sprechzimmer, prüfte die Bücher und rechnete alles selbst nach. Für jede verdiente Guinea legte er mir 5 Schilling und 3 Pence hin. Den Rest nahm er an sich und verstaute es in seinem Kästchen. Ich kann wohl sagen, dass er seine Entscheidung nie zu bereuen hatte. Von Anfang an stellte sich der Erfolg ein. Einige glückliche Fälle und der Ruf, den ich mir im Krankenhaus erworben hatte, brachten mir rasch eine gute Stellung ein. So kam es, dass er im Laufe der letzten Jahre zu einigem Vermögen gelangte. Doch dann, vor einigen Wochen, änderte sich plötzlich sein Verhalten.
Eines Tages kam Blessington aufgeregt zu mir herunter. Er sprach von einem Einbruch im West End und bestand darauf, dass Türen und Fenster unseres Hauses stärker gesichert würden. In den folgenden Tagen war er kaum wiederzuerkennen. Ich fand ihn mehr als einmal am Fenster stehend, wie er auf die Straße hinausspähte, als erwarte er jemanden. Er ließ sogar seinen gewohnten Spaziergang vor dem Abendessen aus und vermied es, das Haus allein zu verlassen.
Während ich ihm zuhörte, gewann ich den Eindruck, dass es sich nicht um bloße Unruhe gehandelt hatte. Nach Trevelyans Schilderung fürchtete Blessington etwas oder vielmehr jemanden. Sobald der Doktor jedoch genauer nachfragte, wurde er schroff und verschloss sich. Nach einigen Tagen ließ diese Anspannung wieder nach. Er nahm seine alten Gewohnheiten auf und die Sache schien sich gelegt zu haben.
Dann vor 2 Tagen erhielt ich plötzlich einen Brief. Er trug weder Datum noch Anschrift. Ein russischer Herr von Stand, der nun in England lebte, wünsche meine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er leide seit Jahren an Zuständen völliger Starre, auch Katalepsie genannt. Und da ich auf diesem Gebiet als Fachmann bekannt sei, wolle er am folgenden Abend gegen 5:30 vorsprechen.
Solche Fälle sind selten und gerade deshalb von besonderem Interesse für mich. Ich wartete also zur angegebenen Stunde in meinem Sprechzimmer. Kurz darauf wurde der Patient hereingeführt. Es war ein älterer Mann, mager, still und in seiner Erscheinung unscheinbar. Keineswegs das Bild, das man sich von einem Mann seines Standes macht. Weit auffälliger war jedoch sein Begleiter. Es handelte sich um einen großen, kräftigen jungen Mann mit dunklem, hartem Gesicht, der mir den Alten als seinen Vater vorstellte und ihn mit einer Fürsorge unter dem Arm führte, die beinahe übertrieben wirkte.
Während ich dem Doktor zuhörte, wurde mir allmählich klar, dass dieser junge Mann weit mehr Aufmerksamkeit verdiente als der Patient selbst. Seine Worte mochten höflich gewesen sein, doch in seiner Art lag etwas, das sich nicht recht fassen ließ.
Als ich ihm anbot, während der Untersuchung im Zimmer zu bleiben, wich er beinahe erschrocken zurück. Der Anblick solcher Anfälle, erklärte er, sei ihm unerträglich. Er blieb im Wartezimmer. Und ich wandte mich dem Patienten zu. Wir kamen bald auf seinen Fall zu sprechen. Ich machte mir Notizen, doch seine Antworten blieben unklar, etwas schwerfällig. Zunächst schrieb ich das seinen fehlenden Sprachkenntnissen zu, doch dann verstummte er plötzlich. Als ich aufsah, saß er kerzengerade im Stuhl, das Gesicht leer und die Augen starr.
Einen Augenblick lang habe ihn der Anblick des Mannes nicht unberührt gelassen. Dann aber gewann die Routine die Oberhand. Und er ging wieder ganz in seiner Arbeit auf.
Ich sah ihn mir noch einmal genauer an, prüfte, was zu prüfen war. Doch nichts daran fiel aus dem Rahmen. Es war genau das Bild, das ich aus ähnlichen Fällen kannte. Gerade deshalb entschloss ich mich, ein Mittel anzuwenden, das sich bei mir bereits bewährt hatte.
Die Flasche befand sich unten im Labor.
Ich ließ ihn also einen Moment allein und ging hinunter, um sie zu holen. Es dauerte länger, als ich erwartet hatte, doch ich war nur wenige Minuten fort. Als ich zurückkam, war das Zimmer leer.
Er war fort? Der Patient war plötzlich verschwunden?
Ja, beide waren weg. Ich lief sofort ins Wartezimmer, doch es war leer. Die Haustür stand nur angelehnt. Ich fragte den Diener, aber er hatte nichts bemerkt. Es muss sehr schnell gegangen sein. Selbst der Stuhl, auf dem der Mann eben noch gesessen hatte, stand noch leicht verrückt. Ich konnte mir das nicht erklären.
Kurz darauf kehrte Blessington von seinem Spaziergang zurück. Doch von dem Vorfall erfuhr er nichts.
In letzter Zeit hatte ich mich daran gewöhnt, mit meinem Hausgenossen möglichst wenig zu verkehren. Ich war fest überzeugt, weder den angeblichen Russen noch seinen Sohn je wiederzusehen. Sie können sich daher mein Erstaunen vorstellen, als beide am nächsten Abend zur selben Stunde wieder bei mir erschienen.
Der ältere Mann entschuldigte sich sofort. Nach solchen Anfällen, so erklärte er, bleibe sein Geist oft noch längere Zeit umnachtet. Er habe sich in einem fremden Zimmer wiedergefunden und sei in verwirrtem Zustand einfach auf die Straße gelaufen. Auch die Erklärung des jungen Mannes klang zunächst einleuchtend. Er habe angenommen, die Konsultation sei beendet gewesen. Und doch, so gestand der Doktor, sei ihm ein gewisser Zweifel geblieben.
Ich sagte ihm, es sei wohl kein großer Schaden entstanden, auch wenn mich die Sache etwas in Verlegenheit gebracht hatte. Dann bat ich den jungen Mann, noch einmal im Wartezimmer Platz zu nehmen und setzte die Untersuchung fort.
Eine gute halbe Stunde verging, in der Trevelyan sich ganz auf den Fall konzentrierte. Am Ende entließ er den Mann mit einem Mittel zur Linderung und beide verließen das Haus.
Kurz darauf kam Blessington von seinem Spaziergang zurück und ging, wie gewöhnlich, nach oben. Doch kaum war er dort angekommen, hörte ich ihn plötzlich die Treppe wieder herabstürzen, hastig, schwer, wie ein Mann in panischer Eile. Im nächsten Augenblick riss er die Tür auf und stand vor mir, völlig außer sich.
»Wer ist in meinem Zimmer gewesen?«
»Niemand, soweit ich weiß.«
»Das ist eine Lüge! Kommen Sie hinauf, sehen Sie selbst!«
Trevelyan folgte ihm nach oben. Im Zimmer angekommen, wies Blessington wortlos auf den Teppich. Dort zeichneten sich frische Fußspuren im hellen Gewebe ab, deutlich größer als seine eigenen. Die Erklärung lag beinahe auf der Hand. Während er unten mit seinem Patienten beschäftigt war, musste dessen Begleiter, aus welchem Grund auch immer, hinaufgegangen sein.
Im Zimmer selbst war nichts verändert. Nichts fehlte. Alles stand noch an seinem Platz. Und doch, die Spuren auf dem Teppich sprachen für sich. Was immer dort geschehen war, es hatte Blessington aufs Äußerste erschüttert. Er sank kraftlos in einen Sessel und begann zu weinen. Ich konnte kaum ein zusammenhängendes Wort aus ihm herausbringen. Schließlich war es sein Vorschlag, dass ich sie aufsuche, um ihren Rat einzuholen. Und so bin ich ohne Zögern hierher gekommen.
Holmes hatte der langen Erzählung mit ungeteilter Aufmerksamkeit gelauscht. Kaum hatte Trevelyan seine Geschichte zu Ende erzählt, sprang er auf, nahm seinen Hut und reichte mir den meinen. Eine Viertelstunde später standen wir vor dem Haus in der Brook Street, einem jener düsteren, gleichförmigen Gebäude, wie man sie im West End häufig findet. Wir klopften zielstrebig an die Tür und ein junger Diener ließ uns ein. Kaum hatten wir die breite Treppe betreten, erlosch plötzlich das Gaslicht. Für einen Augenblick lag das Haus in vollkommener Dunkelheit. Dann hörten wir, aus der Schwärze heraus, eine dünne, zitternde Stimme.
»Ich habe eine Pistole. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich schieße, wenn Sie näher kommen.«
»Das geht zu weit, Mr. Blessington. Ich bin es.«
»Ah, Dr. Trevelyan. Gut. Und die Herren bei Ihnen, sind Sie wirklich vertrauenswürdig?«
Für einige Sekunden blieb es still. Man spürte, dass er uns aus der Dunkelheit heraus prüfte. Er zündete das Gaslicht wieder an und sein Blick ging rasch von einem zum anderen. Dann erst entspannte sich sein Ausdruck. Vor uns stand ein Mann, dessen Erscheinung auf den ersten Blick befremdlich wirkte. Sein Körper war schwer, fast unförmig, doch die Haut hing schlaff, als habe er einst weit mehr gewogen. Das Gesicht fahl, die Züge aufgedunsen, das dünne, sandige Haar sträubte sich vor Erregung. In der Hand hielt er noch die Pistole, die er erst im letzten Augenblick hastig in die Tasche steckte.
»Guten Abend, Mr. Holmes. Ich bin Ihnen sehr verpflichtet, dass Sie gekommen sind. Niemand hat Ihren Rat nötiger als ich. Der Doktor hat Ihnen von diesem unerhörten Eindringen berichtet.«
»Das hat er. Wer sind diese Männer, Mr. Blessington? Und weshalb suchen Sie sie heim?«
»Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht genau. Bitte treten Sie doch erst mal ein.«
Er führte uns in sein Schlafzimmer, ein großes, komfortabel eingerichtetes Zimmer, das jedoch etwas Beklemmendes hatte. Am Fußende des Bettes stand eine große, schwarze Kiste. Blessington blieb davor stehen und deutete mit einer fahrigen Bewegung darauf.
»Ich bin nie ein reicher Mann gewesen, Mr. Holmes. Nur eine einzige Anlage habe ich je gemacht, wie der Doktor Ihnen bestätigen wird. Aber Bankiers, denen traue ich nicht. Ich würde keinem von Ihnen mein Geld anvertrauen. Alles, was ich besitze, liegt in dieser Kiste. Sie werden also verstehen, was es für mich bedeutet, wenn fremde Leute hier eindringen.«
Holmes sah Blessington eine Weile ruhig und prüfend an. Dann schüttelte er den Kopf und wandte sich mit einer ungeduldigen Bewegung ab.
Ich kann Ihnen nicht helfen, Mr. Blessington, wenn Sie versuchen, mich zu täuschen.
Aber ich habe Ihnen alles gesagt.
Ohne weiter darauf einzugehen, wandte sich Holmes nun an Dr. Trevelyan.
Gute Nacht, Dr. Trevelyan.
Und Sie haben keinen Rat für mich?
Doch. Sagen Sie uns die Wahrheit.
Wenige Minuten später gingen Holmes und ich durch die nächtlichen Straßen heimwärts. Eine Zeit lang schwieg er. Erst als wir die Oxford Street hinter uns gelassen hatten und in die ruhigeren Straßen einbogen, wandte er sich an mich.
Es tut mir leid, Watson, Sie zu einem so unerquicklich endenden Gang veranlasst zu haben. Und doch, unter der Oberfläche liegt etwas sehr Bemerkenswertes.
Ich gestehe, ich sehe die Sache noch keineswegs klar.
So viel scheint mir sicher. Mindestens zwei Männer, vielleicht auch mehr, sind entschlossen, Blessington zu erreichen. Bei beiden Besuchen ist es dem Jüngeren gelungen, in Blessingtons Zimmer zu kommen, während sein Gefährte den Arzt in Anspruch nahm und ablenkte.
Und die Anfälle?
Nachgeahmt. Eine Täuschung, Watson. Und keine besonders schwierige. Ein solcher Zustand lässt sich mit wenig Mühe vortäuschen. Ich habe das selbst schon getan.
Dann begann Holmes, seine Gedanken in jener ruhigen, klaren Weise zu ordnen, an der ich stets erkannte, dass er innerlich bereits weiter war, als seine Worte vermuten ließen.
Die ungewöhnliche Sprechstunde hatte wohl nur einen Zweck. Man wollte sicher sein, im Wartezimmer niemandem zu begegnen. Dass der Besuch gerade auf Blessingtons täglichen Spaziergang fiel, war eher ein Zufall und spricht dafür, dass die Männer seine Gewohnheiten nicht genau kannten. Wäre es ihnen nur um Raub gegangen, so hätten sie wenigstens versucht, die Kassette zu öffnen oder das Zimmer zu durchsuchen. Das aber geschah nicht. Ich kann einem Mann ansehen, wenn er um sein Geld fürchtet und wann er um sein Leben bangt.
Dann galt ihr Interesse also nicht der Kassette, sondern Blessington selbst.
Ganz recht, Watson. Dieser Mann fürchtet um sein Leben. Und zwar vor Leuten, die ihm nicht fremd sind. Es ist kaum denkbar, dass jemand sich solche Feinde macht, ohne es zu wissen. Ich halte es daher für sicher, dass er ihre Identität kennt, sie aber aus eigenen Gründen verschweigt.
Dieser eine Gedanke schien Holmes mehr zu beschäftigen als alles andere.
Seine Vergangenheit hat damit zu tun. Vielleicht erfahren wir morgen mehr.
Es gäbe freilich noch eine andere Möglichkeit, wenn auch keine sehr wahrscheinliche. Wäre es denkbar, dass Dr. Trevelyan die ganze Geschichte von dem Russen und seinem Sohn erfunden hat?
Holmes lächelte darüber, nicht spöttisch, eher, als habe er diesen Gedanken selbst längst geprüft und verworfen.
Mein lieber Watson, das war eine meiner ersten Vermutungen. Doch die Spuren auf dem Teppich sprechen eindeutig für den Doktor. Der jüngere Mann trug eckige Schuhe, Blessington Spitze. Auch waren die Abdrücke deutlich länger als die des Arztes. Daran ist nicht zu rütteln. Lass mir die Sache über Nacht ruhen. Ich wäre sehr überrascht, wenn wir bis morgen nichts mehr hören.
Holmes' Vorhersage erfüllte sich schneller, als ich erwartet hatte. Der Tag war kaum angebrochen und ein fahles Morgenlicht lag über dem Zimmer, als ich plötzlich aus dem Schlaf gerissen wurde. Holmes stand bereits angekleidet an meinem Bett.
Eine Droschke wartet, Watson.
Was ist geschehen?
Die Sache aus der Brook Street. Tragisch. Und doch noch nicht eindeutig. Sehen Sie.
In seinem Gesicht lag jene gespannte Ruhe, die mir sagte, dass etwas geschehen war. Er trat einen Schritt näher und reichte mir ein Blatt aus einem Notizbuch. Die Schrift war hastig, beinahe fahrig, als sei sie unter großer Erregung niedergeschrieben worden.
Um Gottes Willen, kommen Sie sofort. P.T.
Unser Freund muss in großer Not gewesen sein.
Wenige Minuten später waren wir unterwegs und kurz darauf standen wir wieder vor dem Haus in der Brook Street. Noch ehe wir klopfen konnten, wurde die Tür aufgerissen. Der Doktor trat uns hastig entgegen, bleich, verstört, kaum bei sich.
Mr. Holmes, es ist etwas Schreckliches geschehen.
Sprechen Sie, Doktor, was ist passiert?
Blessington. Er ist tot.
Holmes stieß einen leisen Pfiff aus.
Tot, sagen Sie?
Als man ihm wie gewöhnlich den Morgentee brachte, fand ihn das Mädchen, mitten im Zimmer hängend. Der Strick war an dem Haken befestigt, an dem früher die schwere Lampe hing. Und die Kassette, sie muss ihm als Tritt gedient haben.
Wenn Sie gestatten, sehe ich mir das oben an.
Der Anblick, der uns in Blessingtons Schlafzimmer erwartete, war bedrückend. Der Tote hing noch im Raum. Alles lag still, beinahe geordnet. Neben der Leiche stand ein Beamter von Scotland Yard, Inspektor Lanner, ein Mann, der Holmes offenbar nicht unbekannt war, und machte sich Notizen.
Ah, Mr. Holmes, es freut mich, Sie zu sehen.
Guten Morgen, Lanner. Sie haben sich bereits ein Bild gemacht?
So wie ich es sehe, hat die Angst den Mann aus dem Gleichgewicht gebracht. Das Bett ist benutzt, er hat also geschlafen und die Zeit passt. Gegen Morgen sind solche Taten nicht ungewöhnlich, es wirkt überlegt.
Nach der eingetretenen Starre würde ich den Tod auf etwa 3 Stunden zurückdatieren.
Holmes schien dem kaum Beachtung zu schenken. Sein Blick wanderte langsam durch den Raum, von der Leiche zum Kamin und zur Kommode.
Ist Ihnen im Zimmer etwas Besonderes aufgefallen?
Ein Schraubenzieher und einige Schrauben. Und er hat wohl stark geraucht. 4 Zigarrenstummel im Kamin.
Wo ist Blessingtons Zigarrenhalter?
Nicht gefunden.
Und seine Zigarrentasche?
Holmes nahm sie entgegen. Er öffnete sie, roch kurz an der einzigen Zigarre und trat dann an den Kamin. Mit seiner Lupe hob er die Stummel einzeln auf.
Diese hier, eine Havanna. Die übrigen, nicht. Dünnere Ware, holländischer Herkunft. 2 davon wurden mit Halter geraucht, 2 ohne. 2 sind mit einem stumpfen Messer abgeschnitten, 2 mit den Zähnen abgebissen. Also, mindestens 2 Raucher, wahrscheinlich sogar mehr. Das hier ist kein Selbstmord. Es ist ein wohlgeplanter, kaltblütiger Mord.
Unmöglich.
Was spricht dagegen?
Warum sollte man einen Mann so umständlich töten?
Gerade das, Lanner, werden wir klären müssen.
Aber wie sollen Sie überhaupt hineingekommen sein?
Durch die Haustür.
Sie war verschlossen.
Dann wurde sie eben, nachdem Sie das Haus verlassen hatten, wieder verschlossen. Ich habe Ihre Spuren gesehen.
Nun begann Holmes, den Raum mit jener ruhigen, methodischen Sorgfalt zu untersuchen, die ich an ihm kannte. Er prüfte Schloss und Schlüssel, das Bett, den Teppich, den Kamin und schließlich die Leiche selbst. Dann ließen wir Blessington herab und bedeckten ihn mit einem Laken.
Er hatte dieses Seil stets bereit gehalten, aus Angst vor Feuer, um sich im Notfall aus dem Fenster retten zu können.
Das ersparte den Tätern viel Mühe.
Holmes richtete sich auf. Sein Blick ging noch einmal durch das Zimmer, langsamer jetzt, prüfender. Dann begann er zu sprechen.
Der Ablauf liegt klar vor uns. Die Gründe werden sich bald ebenso zeigen. Es waren 3 Männer. 2 von ihnen kennen wir bereits, den Jungen und den Alten. Doch der 3. ist uns unbekannt. Eingelassen wurden sie von dem jungen Diener.
Der Junge ist mittlerweile verschwunden. Man sucht bereits nach ihm.
Sie sind in der Nacht zurückgekehrt. Die Fußspuren überlagern sich. Sie waren also bereits zuvor hier gewesen. Die Tür fanden sie verschlossen. Am Schloss selbst sieht man es deutlich. Der Schlüssel wurde mit einem Draht gedreht. Die feinen Kratzspuren zeigen genau, wo der Druck angesetzt wurde.
Während Holmes sprach, nahm die Szene jener Nacht vor meinem inneren Auge allmählich Gestalt an.
Sie traten ein und überwältigten Blessington sofort. Ob er schlief oder bereits vor Angst gelähmt war, bleibt ungewiss.
Und was passierte dann?
Dann kam es zu etwas, das einem Urteil gleichkam.
Unwillkürlich sah ich zum Bett hinüber. Der Gedanke, dass der Mann dort gesessen hatte, den Blick auf seine Richter gerichtet, ließ mich frösteln.
Während dieser Beratung wurde geraucht. Der Ältere saß dort, im Korbsessel. Er benutzte den Halter. Der Jüngere dort drüben, bei der Kommode. Der 3. ging im Zimmer auf und ab. Und Blessington saß vermutlich im Bett und wusste, was folgen würde.
Holmes' Blick ruhte einen Moment auf dem Bett.
Am Ende vollstreckten sie ihr Urteil. Sie waren vorbereitet. Schrauben, Werkzeug. Sie wollten wohl eine eigene Vorrichtung anbringen. Doch der Haken an der Decke genügte. Danach verließen sie das Haus. Unten wurde die Tür wieder verschlossen.
Für einen Moment sagte niemand ein Wort. Was eben noch Vermutung gewesen war, lag nun greifbar vor uns. Inspektor Lenner zog sich zurück, um sich nach dem Stand der Dinge in der Fahndung nach dem Jungen zu erkundigen. Holmes und ich verließen das Haus wenig später und gingen schweigend zurück in die Baker Street. Gegen 3 Uhr nachmittags erwarteten wir die beiden Herrschaften wieder in der Baker Street. Holmes selbst ließ etwas länger auf sich warten. Als er endlich eintrat, genügte mir ein Blick in sein Gesicht, um zu erkennen, dass er der Sache bereits weiter nachgegangen war.
Nun, Inspektor Lenner, gibt es Neuigkeiten?
Der Junge ist gefasst.
Gut. Und ich habe die Männer. Zumindest ihre Identität.
Sie haben sie?
Ganz recht. Dieser sogenannte Blessington war nicht der Mann, für den er sich ausgab. Er war ein Verräter. Einer, der sich rettete, indem er gegen die anderen aussagte. Und die Männer, die ihn aufsuchten, waren keine Fremden, sondern Gefährten aus seiner früheren Zeit.
Ich verstehe nicht.
Vor Jahren überfiel eine Bande die Worthington Bank. Dabei wurde ein Mann ermordet. Man nahm die Täter fest. Unter ihnen war auch Blessington, der in Wahrheit Sutton hieß.
Die Bande aus dem Worthington Bankraub?
In der Tat. Auf seine Aussage hin wurde einer der anderen gehängt. Die übrigen 3 erhielten lange Strafen. Diese 3 Männer kamen nun wieder frei. Und sobald sie draußen waren, begannen sie, den Verräter zu suchen. 2 versuchten sie, an ihn heranzukommen und scheiterten. Beim 3. Mal gelang es.
Das war also der Tag, an dem Blessington so in Aufregung war.
Genau. Es war der Tag, an dem er von ihrer Freilassung erfuhr. Sein Gerede von einem Einbruch war nur ein Vorwand. In Wahrheit wusste er, dass seine Vergangenheit ihn eingeholt hatte.
Warum hat er uns das nicht gesagt?
Weil die Wahrheit ihn selbst belastete. Er wollte seine Identität so lange wie möglich verbergen. Er fürchtete die Rache seiner alten Gefährten und brachte es doch nicht über sich, das eigene Geheimnis preiszugeben. So elend der Mann gewesen sein mag, er lebte doch unter dem Schutz des Gesetzes. Wenn dieser Schutz ihn nicht bewahren konnte, so bleibt immerhin zu hoffen, dass die Gerechtigkeit seine Mörder noch erreicht.
Damit war der Fall für uns abgeschlossen. Was darüber hinaus geschah, erfuhr ich erst später. Über das weitere Schicksal der 3 Männer ließ sich nichts Sicheres mehr feststellen. Man nahm später an, sie seien mit einem Schiff vor der portugiesischen Küste untergegangen. Auch gegen den jungen Diener ließ sich nichts Entscheidendes beweisen. Der Fall aus der Brook Street ist mir jedoch in anderer Hinsicht im Gedächtnis geblieben. Nicht wegen seiner äußeren Umstände, sondern wegen dessen, was sich dahinter verbarg. Ein Mann, der glaubte, seine Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Und doch lebte er jahrelang in der stummen Gewissheit, dass sie eines Tages zu ihm zurückkehren würde. Und als sie es tat, gab es keinen Ausweg mehr.
Ich finde, das ist einer dieser Fälle, bei denen man nicht so genau weiß, auf wessen Seite man eigentlich steht.
Ja, weil Blessington zwar das Opfer ist, aber er ist auch ein Täter, der in der Vergangenheit andere gegeneinander ausgespielt hat.
Und genau das fällt ihm am Ende auf die Füße. Weil kein klassischer Mord, sondern mehr eine späte Konsequenz.
Fast wie ein Urteil. Nicht vor einem Gericht, sondern gefällt von den Menschen, die er hinter sich gelassen hat.
Und gleichzeitig zeigt der Fall ja auch, wie gezielt Menschen ausgenutzt werden können.
Genau. Sie gehen nicht mit Gewalt vor, sondern nutzen genau das aus, was Trevelyan antreibt. Und diese Geschichte wirkt deshalb so real, weil Doyle genau solche Situationen kannte. Er war ja selbst praktizierender Arzt und wusste, wie schwer es war, ohne Kapital eine Praxis aufzubauen. Und dieses Motiv, das einen die eigene Vergangenheit einholt, taucht bei ihm immer wieder auf.
Und genau davor konnte sich Blessington am Ende eben nicht schützen.
Ja, und vielleicht ist das ja auch der eigentliche Punkt des Falls. Dass man seiner eigenen Geschichte irgendwann begegnet, ob man will oder nicht. Wenn dir unsere heutige Folge gefallen hat und du Lust auf weitere spannende Fälle hast, dann abonnier Crime Tales, um keine Folge zu verpassen. Und lass uns gern noch eine Bewertung da. Damit hilfst du uns riesig, noch viele weitere Holmes-Abenteuer für dich zum Leben zu erwecken.
Und nächste Woche erwartet dich ein Fall, in dem ein geheimes Regierungsdokument verschwindet Und für den Mann, der es bewahren sollte, steht plötzlich alles auf dem Spiel. Holmes muss herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Also bis dann, wenn es wieder heißt: Crime Tales – Verbrechen im Nebel.